Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Wussten Sie eigentlich, wie viele Psalmen vom verheißenen Messias sprechen? Nein? Das umfangreiche Werk von Norbert Lied mit dem Titel Messianische Psalmen nimmt Sie mit hinein in die hochinteressante Prophetie der Psalmen im Alten Testament und lässt uns staunen über deren exakte Erfüllung. Unentbehrlich für jeden, der sich für Prophetie interessiert. Hören Sie selbst, was diese Psalmen über Jesus und Israel zu sagen haben. Heute hören Sie die Auslegung des ersten Teils von Psalm 45. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Der königliche Bräutigam und seine Hochzeit. Dem Vorsänger. Nach der Melodie Lilien von den Söhnen Korahs, ein Maskil, ein Lied der Liebe. Mein Herz fließt über mit einem lieblichen Lied. Ich sage, meine Gedichte sind für den König bestimmt. Meine Zunge ist der Griffel eines gewandten Schreibers. Du bist schöner als die Menschenkinder. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, deine Majestät und deine Pracht. In deiner Pracht fahre siegreich einher für die Sache der Wahrheit, der Sanftmut und Gerechtigkeit, und deine Rechte lehre dich furchterregende Taten. Deine Pfeile sind scharf, sie unterwerfen dir die Völker, sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Nach Myrrhe, Aloe und Kassia duften deine Kleider. Saitenspiel erfreut dich aus Palästen von Elfenbein. Königstöchter stehen in deinem Schmuck. Die Gemahlin zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Höre, Tochter, schaue her und neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters. Und wird der König deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldige ihm. Und die Tochter Tyrus wird kommen mit Geschenken. Die Reichsten des Volkes werden deine Gunst suchen. Ganz herrlich ist die Königstochter im Innern. Aus gewirktem Gold ist ihr Gewand. In gestickten Kleidern wird sie dem König zugeführt. Die Jungfrauen, die sie begleiten, ihre Gefährtinnen, sie werden zu ihr gebracht. Man führt sie mit Freuden und Frohlocken, und sie ziehen ein in den Palast des Königs. An die Stelle deiner Väter werden deine Söhne treten. Du wirst sie als Fürsten einsetzen im ganzen Land. Ich will deinen Namen verkünden in allen Geschlechtern. Darum werden dich die Völker preisen, immer und ewiglich. Einleitung. Jeder, der verliebt ist oder es war, hat sicherlich auch einmal einen Liebesbrief geschrieben. Als ich während meiner Marinezeit auf einem Schiff fuhr und wir längere Zeit auf See waren, erhielten wir nur dann Post, wenn uns ein Versorgungsschiff die im Hafen angesammelten Briefe und Pakete brachte. Dann aber bekamen wir oft einen ganzen Stapel Briefe, sei es von der Ehefrau, Verlobten oder Freunden. An Bord war es nie so still wie nach dem Empfang der Briefe, wenn man unter Deck ging, sich auf die Koje setzte und zu lesen begann. Man las jeden einzelnen Brief mit ganzer Aufmerksamkeit, und nichts war einem in dem Moment wichtiger als die Briefe von der Person, die man liebte. Psalm 45 ist ein Liebesbrief in Form eines Liedes. Er überquillt von starken Gefühlen und Gedanken, die die Söhne Korahs in Worte zu fassen versuchten. Wir lesen in Vers 2: Meine Gedichte sind für den König bestimmt. Meine Zunge ist der Griffel eines gewandten Schreibers. Dieser Liebesbrief schildert eine orientalische Hochzeitszeremonie. Dabei geht es nicht, wie allgemein üblich, um die Braut, sondern um den Bräutigam. Es ist ein königlicher Bräutigam, dessen vollendete Schönheit, erhabene Majestät, Reinheit und Hoheit geschildert werden. Darüber hinaus werden die Liebe zum Bräutigam, die Sehnsucht nach dem Tag der Hochzeit und die Gedanken über den Hochzeitsablauf beschrieben. Noch heute gelten bei einer jüdischen Hochzeit Bräutigam und Braut als König und Königin. Das Schöne an diesem Liebeslied ist, dass es sich dabei nicht um einen vergänglichen Schlager, sondern um hoffnungsvolle Wirklichkeit handelt. Eines Tages wird die Braut zur Hochzeit gerufen und dem himmlischen Bräutigam entgegengeführt werden. Dann wird sie in seine Gemächer einziehen und sich in Ewigkeit seiner Liebe erfreuen. Diese Liebe wird nie veralten, sondern sich fortwährend vertiefen. Der messianische Bezug. Die Verse 7 bis 8 dieses Psalms werden in Hebräer Kapitel 1, die Verse 8 und 9 auf Jesus gedeutet. Wir lesen dort: Aber von dem Sohn, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist dein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Die Schönheit des königlichen Bräutigams. Dem Vorsänger. Nach der Melodie Lilien. Von den Söhnen Korahs. Ein Maskil. Ein Lied der Liebe. Mein Herz fließt über mit einem lieblichen Lied. Ich sage, meine Gedichte sind für den König bestimmt. Meine Zunge ist der Griffel eines gewandten Schreibers. Psalm 45, Vers 1 und 2. Wer beschreibt dieses innige Liebesverhältnis zum König Israels? Es sind ausgerechnet die Söhne Korahs. Und das ist an sich schon eine Botschaft. Während der Wüstenwanderung des Volkes Israel war der Levit Korah der Anführer eines Aufstandes, den er mit anderen einflussreichen Leuten des Volkes Israel gegen Mose und Aaron organisierte. Von Unzufriedenheit, Missgunst, Neid und Eifersucht getrieben, wiegelte Korah viele im Volk gegen die von Gott eingesetzte Führerschaft auf. Damit aber rebellierten sie gegen den Herrn selbst. Wir lesen in 4. Mose, Kapitel 16, Vers 11: Fürwahr, du und deine ganze Rotte, ihr rottet euch gegen den Herrn zusammen. Ihre Rebellion und Lästerung war so schlimm, dass Gott die Erde unter ihnen auftat, so dass sie Korah und die anderen Aufrührer mitsamt ihrem Hab und Gut und einem Großteil ihrer Familien verschlang. Sie fuhren lebendig ins Totenreich hinunter, sagen uns die Verse 31 bis 33. Doch die Bibel hält fest, in 4. Mose Kapitel 26, Vers 11, aber die Söhne Korahs starben nicht. Diese Söhne Korahs sind es, denen 11 der biblischen Psalmen zugeschrieben werden. Darunter auch das Liebeslied dieses Psalmes, in dem ihre enge Beziehung zu Gott zum Ausdruck kommt. Waren die Eltern widergöttliche Rebellen, so waren ihre Kinder nun Diener Gottes, die ihre Liebe zu ihrem Herrn kundtaten und ihr Vertrauen völlig auf ihn setzten. Sie werden Söhne Korahs genannt, was die unendliche Gnade Gottes verdeutlicht. Wir lesen in Psalm 45, Vers 11 und Vers 17: Vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters. An die Stelle deiner Väter werden deine Söhne treten. Das bedeutet, dass Gott die Kinder gottloser Eltern nicht unbesehen richtet. Im Gegenteil, er schenkt einen vollkommenen Neuanfang, wenn eine echte Bekehrung, eine klare Trennung geschieht. Gott trägt nichts nach. So kam zum Beispiel der große und untadelige Prophet Samuel aus der Nachkommenschaft Korahs. 1. Chroniker 6, die Verse 16 bis 23. Neutestamentlich bedeutet das: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Und da ihr ja wisset, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 18 und 19. Welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Kolosser 1, Vers 13. Dieses hat ist im Griechischen ein sogenannter Aorist, was stets eine abgeschlossene Handlung bedeutet. Psalm 45, Vers 3 sagt: Du bist schöner als die Menschenkinder. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. Ihr Herz fließt über. Sie versuchen, ihre Gefühle in Worte zu fassen, denn sie sind von der Schönheit des Königs überwältigt. Von wem sprechen die Söhne Korahs? Ohne Zweifel vom Messias Israels, Jesus Christus. Du bist schöner als die Menschenkinder. Hier wird Jesus in seiner zukünftigen Herrlichkeit auf Erden als der schönste aller Menschen beschrieben. Schönheit war in alttestamentlicher Zeit immer eine Voraussetzung für die Königswürde. Saul muss von außerordentlicher Schönheit gewesen sein, sagt uns 1. Samuel 9, Vers 2. David hatte ebenfalls ein gutes Aussehen nach 1. Samuel Kapitel 16, Vers 12. Und von Absalom heißt es in 2. Samuel 14, Vers 25: Aber in ganz Israel war kein Mann so schön und so berühmt wie Absalom. Von der Fußsohle bis zum Scheitel war kein Makel an ihm. Auch Salomo wird im Hohelied als sehr schön beschrieben. Jesus Christus aber wird alle Menschen aller Zeiten in jeder Beziehung, sowohl was seine Persönlichkeit als auch seine Schönheit anbelangt, bei weitem übertreffen. Prophetisch wird das im Hohelied angedeutet, in Hohelied Kapitel 5, Vers 10 und die folgenden: Mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter Zehntausenden. Vergleichen Sie auch 1. Mose 49, die Verse 11 und 12. Israel wird aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, wenn sich bewahrheitet, was Jesaja sagt in Kapitel 33, Vers 17. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Du wirst das Land erweitert sehen. Das aber gilt für jeden einzelnen Menschen, der an den Herrn Jesus glaubt. Wenn wir Jesus Christus zum ersten Mal sehen, wird das ein unvorstellbar herrlicher Moment sein. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Als Jesus das erste Mal auf dieser Erde war, gaben ihm Zeugnis alle und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen, sagt uns Lukas 4, Vers 22. Und Johannes 1, Vers 17 sagt: Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Gnade heißt auch Herablassung. So ist Jesus Christus aus der Ewigkeit herabgestiegen, um uns die Gnade Gottes zu bringen. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. Jesus Christus hat am Kreuz sein Erlösungswerk vollbracht. Als Menschensohn hatte er den vollkommenen Segen Gottes und wurde uns zum Segen gesetzt. Psalm 21, Vers 7 sagt: Du setzest ihn zum Segen für immer. Erquickst ihn mit Freude durch dein Angesicht. Darum schrieb im 20. Jahrhundert jemand über Jesus Christus: 19 Jahrhunderte sind gekommen und vergangen. Und heute ist er der Mittelpunkt der Menschheit und der Anführer der Kolonne des Fortschritts. Es ist mehr als berechtigt, wenn ich sage, dass alle Heere, die je marschierten, alle Seestreitkräfte, die je aufgebaut wurden, alle Parlamente, die je getagt haben und alle Könige, die je regiert haben, dass sie alle das Leben der Menschen auf dieser Erde nicht so machtvoll beeinflusst haben wie das Leben dieses einen. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, wird er die Herrschaft übernehmen und sein Reich wird nie mehr untergehen. Daniel 7, Vers 27 sagt: Sein Reich ist ein ewiges Reich. Und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das Erscheinen des königlichen Bräutigams. Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, deine Majestät und deine Pracht. In deiner Pracht fahre siegreich einher für die Sache der Wahrheit, der Sanftmut und Gerechtigkeit. Und deine Rechte lehre dich furchterregende Taten. Deine Pfeile sind scharf, sie unterwerfen dir die Völker. Sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Vers 4 bis 6. Prophetisch geht es hierbei um die Wiederkunft Jesu als siegreicher Held, als König in seiner Pracht und Majestät. Begriffe wie Schwert, Majestät, Pracht, Siegreich, Wahrheit, Gerechtigkeit und Deine Pfeile sind scharf kennzeichnen seine Wiederkunft. Über diese siegreiche Wiederkunft des Sohnes Gottes lesen wir in Offenbarung 19, die Verse 11 bis 16: Ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige, und mit Gerechtigkeit richtet und streitet er. Seine Augen sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupte sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist angetan mit einem Kleide, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und waren angetan mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Munde geht ein scharfes Schwert, dass er die Heiden damit schlage. Und er wird sie mit eisernem Stabe weiden und er tritt die Weinkelter des grimmigen Zornes des allmächtigen Gottes. Und er trägt an seinem Kleide und an seiner Hüfte den Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Und an anderer Stelle heißt es im Zusammenhang mit der Hochzeit des Lammes und dem Kommen des Königs: Halleluja, denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, ist König geworden. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine, glänzend reine Leinwand zu kleiden, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dieses sind wahrhaftige Worte Gottes. Offenbarung 19, die Verse 6 bis 9. Göttlichkeit des königlichen Bräutigams. Die Verse 7 bis 8 von Psalm 45 sind ein Beweis dafür, dass Jesus Christus Gott ist und Göttlichkeit beansprucht. Wir lesen dort: Dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit dem Öl der Freuden mehr als deine Gefährten. Und in Psalm 46, Vers 11 steht: Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will erhaben sein unter den Völkern. Ich will erhaben sein auf Erden. Dass der 45. Psalm messianischer Natur ist und letztlich den Herrn Jesus zum Thema hat, macht der Hebräerbrief deutlich. Wir lesen dort in Hebräer Kapitel 1, die Verse 7 bis 9. Von den Engeln zwar heißt es: Er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber von dem Sohn: Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein gerades Zepter. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Ungerechtigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, mit Freuden gesalbt, mehr als deine Genossen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten die Auslegung der ersten Hälfte von Psalm 45 aus dem Buch Messianische Psalmen von Norbert Lied. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.